2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Mittwoch, den 1. April 2026. Es ist knapp 2 Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Müllerton vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Union am Ostersonntag. Für uns sicherlich eine wichtige Partie. Die UnionerInnen sind ja quasi schon durch. Darüber sprechen wir unter anderem gleich. Ich bin Yannick und begrüße meinen Gast. Moin, Nadi.
Hallöchen.
Hi, schön, dass du wieder da bist. Du warst schon mal bei uns zu Gast. Es ist aber allerdings schon im Sommer 24 gewesen. Von daher würde ich dich bitten, dich nochmal kurz zu unseren 3 Fragen vorzustellen. Wer bist du? Was machst du sonst so in deinem Leben? Und warum reden wir beide heute über Union Berlin?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Nadi. Ich bin jetzt seit 7 Jahren Teil vom Textilvergehen von dem Podcast rund um Union. Bin ansonsten irgendwie privat so ein bisschen hier und da unterwegs. Macht nichts weiter Besonderes außer Fußball. Also das ist irgendwie so die größte Leidenschaft in meinem Leben. Und da halt irgendwie Union ist dann, wie es manchmal so ist im Leben, kommt dieser Verein ins Leben rein und dann bleibt er da auch irgendwie Ewigkeiten. Und das jetzt auch schon seit 20 Jahren mittlerweile.
Kannst du da so einen ungefähren Zeitraum ausmachen oder so einen Zeitpunkt, wo der Verein das erste Mal in dein Leben getreten ist?
Das hatte ich damals tatsächlich auch schon miterzählt. Also ich war vorher so Hertha-Fan, weil ich selbst Fußball gespielt habe und irgendwie der Meinung war, man braucht ja einen Lieblingsverein. Und da die Mannschaftskameradinnen irgendwie alle zu Hertha gegangen sind, war ich dann halt so, okay, dann gehe ich da mal mit. Und meine Erzieherin in der Schule war dann aber der Meinung, komm noch mal mit zur Union und hat mich dann einmal mit hingenommen und hat dann da auch schon so meine Reaktion gesehen. Das war so 2001, 2002. Und dann war ich so ein bisschen gemischter Dinge und habe irgendwie Union immer so ein bisschen im Auge behalten. Und ab 2006 bin ich dann durch einen Freundeskreis da tatsächlich wieder reingerutscht und seitdem immer wieder zur Union und nur noch zur Union und habe dann Hertha so ein bisschen beiseite liegen lassen sozusagen.
Und ist seitdem wahrscheinlich auch nicht mehr bereut.
Nee.
Jetzt das so mit der Erzieherin und über Schulfreundinnen und so, dass da klingelt dunkel was. Aber ich glaube, also wir haben ja wahrscheinlich auch ein paar HörerInnen dazu bekommen, seit du das letzte Mal da warst. Für die war das dann jetzt auch auf jeden Fall wieder neu. Oder manche sagen, ach ja stimmt, die war das.
Ja.
Gut, dann lass uns doch direkt mal ins Thema reinstarten. Bevor wir auf die aktuelle Lage gucken, hätte ich von dir gern so ein kleines Fazit. Union Berlin steht jetzt nach 27 Spieltagen mit 31 Punkten auf Platz 9. 8 Siege. Wir erinnern uns auch ungern an das 0:1 aus unserer Sicht am Millerntor in der Hinrunde. 7 Unentschieden und 12 Niederlagen. Eins der Unentschieden, glaube ich, sogar gegen den FC Bayern. Mhm. Gegen den musste man sich allerdings im Achtelfinale geschlagen geben im DFB-Pokal. War auch nur mit 2:3 sozusagen. Ja, wie würdest du denn die aktuelle Saison bisher beurteilen und gab es vielleicht irgendwelche High- oder Lowlights für dich?
Ja, also wenn man jetzt erstmal nur ganz unemotional auf die Tabelle guckt und sagt, okay, nach 27 Spieltagen auf Platz 9, super. Ja, 31 Punkte auch nicht allzu übel, sage ich mal, weil wir auch immer sagen, wir sind nicht die, die irgendwie jedes Jahr Champions League oder generell europäisch spielen müssen und auch immer erstmal sagen, erstmal Klassenerhalt sichern und dann gucken wir mal weiter. Aber wenn ich mich da so an die ein oder anderen Spiele erinnere, was auch nicht immer Spaß macht, dann hatten wir da schon ganz schön viele Spiele bei denen die Leistung einfach total schlecht war, wo man kaum eine gute Spielidee gesehen hat, also wo selbst wir Union-Fans, die ja wirklich Leiden auch gewöhnt sind und auch unansehnliche Spiele unter Urs Fischer wirklich gemocht haben, dachten uns dann trotzdem teilweise, dass die Spiele wirklich schlecht waren, keine Spielidee zu erkennen war oder auch einfach überhaupt nichts funktioniert hat. Da waren dann die Highlights wirklich die beiden Spiele gegen Bayern, sowohl in der Liga oder in der Liga haben wir jetzt 2:2 gespielt, wo wir auch zweimal gegen Bayern geführt haben und uns dann irgendwie in der 90. plus 3 noch das 2:2 fangen. Also nach 90 Minuten haben wir gewonnen gegen Bayern und dann das Pokalspiel gegen Bayern, was du gerade auch schon angesprochen hast, wo wir 2:3 verloren haben, wo wir 2 Elfmeter bekommen haben und 2 Eigentore geschossen haben. Also Bayern musste nicht viel machen, wir haben uns irgendwie selbst besiegt. Trotzdem war es natürlich so ein Highlight-Spiel, weil gegen die großen Bayern unentschieden zu spielen oder so knapp aus dem Pokal rauszufliegen, das ist dann schon auch nicht so verkehrt und das ist so dieser krasse Gegensatz. Wir haben gegen Heidenheim zu Hause verloren, aber gegen Bayern spielen wir unentschieden.
Ja, das können wir so ein Stück weit unterschreiben. Wir tun uns gerade gegen die vermeintlich gleich starken oder gleich schwachen, je nachdem, wie man will, tun wir uns auch schwer. Und dann im Hinspiel bei den Bayern haben wir auch bis kurz vor Schluss zumindest einen Punkt, stand dann noch auf der Anzeigetafel sozusagen. Mhm. Und dann macht Bayern halt Bayern-Dinge und hält die Punkte dann doch bei sich. Aber da hat man auf jeden Fall ja auch ganz gut mitgehalten. Dann würde ich dich einfach mal fragen, wer ist denn da hauptverantwortlich auf dem Platz für? Also wer sind Leistungsträger bei euch? Ich habe schon irgendwo gelesen, Rani Khedira hat die Saison seines Lebens, hat irgendwie ist mit bester Scorer. So, das, den würde ich auf jeden Fall immer aus meiner Warte hier hervorheben. Und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, es gab vor ein paar Wochen eine Sondersendung beim Rasenfunk zu Union Berlin und da war so ein bisschen die Frage, spielt Union jetzt Union-Fußball oder Baumgart-Fußball oder keins von beidem? Wie würdest du diese beiden Themen beleuchten?
Also ich glaube erstmal, dass Union-Fußball spielt, weil der Baumgart-Fußball wäre ja deutlich mehr offensiv und dafür stehen wir defensiv oftmals noch zu gut. Also ich glaube, dass das schon Union-Fußball ist und nicht der klassische Baumgart-Fußball, den wir irgendwie in Paderborn oder bei den anderen Hamburgern gesehen haben.
Ja gut, er hätte sich ja im Laufe der Zeit auch anpassen können.
Ja, ich glaube, da hatten Steffen Baumgart so seine Probleme mit dem Anpassen. ich glaube dann schon eher, dass das so klassische Union-Vorgaben sind. Zumal wir da anfangs auch, oder als Baumgart bei uns Trainer wurde, hat er ja irgendwie versucht, mit der Brechstange die Viererkette reinzubringen. Und das ging halt irgendwie immer schief. Und sobald er auf Fünferkette umgestellt hat, stand die Abwehr wieder stabiler und das lief einfach wieder besser. Und das hat er in den Pressekonferenzen immer so ein bisschen abgewiegelt und hat gesagt, nee, das liegt nicht am Spielsystem. Ja, und jetzt spielen wir halt doch wieder mit Fünferkette und das hat sich dann alles so ein bisschen stabilisiert. Deswegen sage ich schon eher, dass das so ein Union-Fußball ist, der unter Urs Fischer ähnlich war. Nur, dass es jetzt halt ein bisschen individueller auch nach vorne geht und dass der ein oder andere Spieler sich einfach mal seine Aktionen nimmt und da nicht alles klar durchgetaktet ist. So. Ja, aber vielleicht steckt ein bisschen Baumgart drin, aber ich glaube, der Großteil ist halt irgendwie Union.
Okay, Union ist die Basis und Baumgart hat da vielleicht so ein bisschen seine Einflüsse drin gehabt.
Ja.
Wenn wir jetzt auf die Spieler gucken, Rani Khedira habe ich schon gesagt, wer sind denn noch Spieler, auf die wir vielleicht auch am Ostersonntag ein bisschen genauer gucken müssten?
Ja, also Rani Khedira ist sowieso, er fährt zur Nationalmannschaft und spielt hier die Saison seines Lebens, ist Top-Torschütze mit 5 Toren bei uns. Ich weiß auch nicht, was da auf einmal los ist. Aber neben ihm sind es eigentlich Leo Querfeld und Danilo Duki, die beiden aus der Abwehr. Querfeld hat auch 26 von 27 Spielen gemacht. Der war nur gegen Freiburg gelb gesperrt. Duki hat alle 27 Spiele gemacht, hat auch in der Vorsaison alle Spielminuten absolviert. Die sind da einfach die kompletten Säulen hinten drin, die das ganz gut dirigieren. Duki auch immer mit guten Aktionen vorne nach Ecken mit seinen Kopfbällen. Da hat er auch schon das ein oder andere Tor gemacht. Also da würde ich schon die 3 in dieser Saison rausheben, die so die Leistungsträger sind.
Okay, auch bezeichnend, dass es alles Defensivspieler sind, die anscheinend für den Erfolg verantwortlich sind. Aber gut, wenn man hinten sicher steht und vorne 1 reinmacht, reicht das ja für 3 Punkte.
Ja, das ist halt das Problem bei uns. So vorne ist ja, also Illich hat irgendwie eine riesen Pechsträhne. Der macht zwar gute Aktionen mit dem Ball und blockt den Ball und verteilt den gut, aber der kann vor dem leeren Tor stehen und schießt den halt daneben. Deswegen ist das so ein bisschen schwieriger und die anderen vorne haben jetzt auch nicht das größte Glück. Das ist schwierig, so offensiv bei uns.
Okay, das klingt jetzt nach einem klassischen 0-0 am Sonntag, aber dazu kommen wir später. Dann würde ich tatsächlich mal ins Hier und Jetzt schauen. Und man liegt ja mit 31 Punkten ganze 7 Zähler vor dem FC St. Pauli und damit dem Relegationsrang. 21 Punkte sind rechnerisch in den verbleibenden 7 Spielen noch zu vergeben. Was würdest du sagen? Kann man bei Union schon mit einem 8. Jahr Bundesliga planen oder besteht die Gefahr, dass sie da nochmal unten reinrutscht?
Ich glaube, Plan tut da noch gar keiner, solange wie es nicht sicher ist. Also man hofft natürlich schon mal drauf und es sieht ja erstmal ganz gut aus. Aber wir spielen einmal gegen Leipzig und der Rest der Mannschaften, der liegt alles unter uns in der Tabelle aktuell. Das macht mir jetzt nicht die beste Hoffnung. Gerade da wir da ja, wie gesagt, immer Punkte liegen lassen gerne, bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwie dieses Ruder rumgerissen bekommen sozusagen und auch mal gegen die hinter uns irgendwie gewinnen. Weil ansonsten wird es natürlich echt eng. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass wir uns irgendwie retten und dass wir dann da weiterhin erstklassig bleiben.
Ja gut, könnte natürlich das Spiel am Sonntag auch noch einen großen Einfluss drauf haben. Dann wäre es wäre der Abstand gar nicht mehr so groß, je nachdem, wie es auf den anderen Plätzen ausgeht. Ich frage auch deshalb, weil ihr euch ja mit den ganzen Baustellen, zu denen wir gleich noch kommen, wenn wir auf den Spieltag schauen, habt ihr euch ja schon einiges aufgehalst. Da wäre wahrscheinlich ein Abstieg jetzt finanziell nicht so unbedingt eingeplant. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf schauen, wenn wir gucken, was mit Stadion und Trainingszentrum und so weiter los ist. Ich würde einen kleinen Exkurs machen und habe mir da die schöne Überleitung überlegt, dass es ja schon ein Team gibt, was den Klassenerhalt rechnerisch schon sicher hat. Das sind die Frauen von 1. FC Union Berlin. Ich erinnere mich noch, als wir damals gesprochen haben, hast du mich erstmal korrigiert, dass es ja auch die Profis sind, nur halt dann im Fußball der Frauen. Wie verfolgst du denn da allgemein die Entwicklung und was gibt es für Außenstehende über den Fußball der Frauen beim 1. FC Union zu wissen?
Ja, das, wie du schon gesagt hast, das läuft sehr gut gerade. Nach dem Aufstieg jetzt auch noch den Klassenerhalt direkt frühzeitig geschafft. War auch schon vor dem Spiel klar aufgrund der Niederlage von SGS Essen direkt vor unserem Spiel. Also man ist da quasi schon ein bisschen befreiter in das Spiel reingegangen, was ja gegen einen Gegner wie Wolfsburg jetzt auch nicht so verkehrt ist. Aber ja, ich habe für die Frauen genauso meine Dauerkarte wie für die Männer. Ich bin eigentlich bei jedem Heimspiel da, lebe quasi im Stadion an der Alten Försterei und guck da halt wirklich ganz gespannt zu, weil es wirklich auch Spaß macht, die Entwicklungen der Frauen zu sehen. Sowohl zum einen die körperlich-physische Entwicklung, als auch was man so mitbekommt von den Spielerinnen, wie sie selbst in der Persönlichkeit einfach wachsen und in diese Profirolle reinwachsen. Weil das sind ja alles Amateurfußballerinnen oder kommen halt alle aus dem Amateurfußball natürlich und das ist noch gar nicht so lange her. Und dann diese ganze Lebensumgestaltung, nur noch Fußball, Ernährung besser beachten und. Das ist schon ganz cool, da irgendwie bei zuzugucken und zu sehen, wie sie einfach auch als Mannschaft zusammen agieren und immer mehr wachsen.
Ja, ich meine, ich hatte damals auch gelesen, dass einige dann schweren Herzens, als es dann wirklich in die Bundesliga hochging, gesagt haben, okay, dann ist die Reise an dieser Stelle für mich zu Ende. Die wollten oder konnten oder beides, das dann nicht so mitgehen, den Schritt. Das ist ja dann doch nochmal ein ganz anderes Commitment, wenn man dann sagt, man möchte wirklich unter Profibedingungen da Fußball der Frauen an der Alten Försterei spielen. Aber ist ja gut zu sehen, es muss ja auch ein dramatisches Spiel gewesen sein, was ich da so gelesen habe. 3-3 am Ende und noch mit Platzverweis und Feldspielerin im Tor und alles Mögliche war dabei. Also wer sich da die Highlights mal angucken will, da gibt es schon einiges zu sehen.
Ja.
Aber das ist ganz gut, wenn wir mal kurz abschweifen, weil wir können ja schon mal transparenzmäßig sagen, dass das nach dem Spielgespräch werde ich mit Steffi machen, auch vom Textilvergehen. Und da musste ich eben schon mit ihr schreiben, dass wir eventuell oder sicherheitshalber auf den Dienstag erst unseren Termin legen, weil unsere Frauen spielen heute Abend im Viertelfinale des Hamburger Pokals und können ins Halbfinale einziehen. Das würde dann am Montag gespielt. Von daher habe ich gesagt, okay, hoffen wir doch einfach mal. Wenn ihr das hört, wisst ihr das Ergebnis wahrscheinlich schon. Deshalb wird das Gespräch wahrscheinlich erst am Dienstag stattfinden. Das wollte ich gerade noch hier nochmal kurz einstreuen. Wir bleiben abseits der Männerprofis und würde kurz ins Vereinsleben abschweifen. Und zwar hat am 20. Januar hat Union sein 60-jähriges Bestehen gefeiert, unter anderem mit einem großen Festakt und es gab ein Sondertrikot. Und ich will einfach mal kurz, weil es sich wieder so, ja, es ist Werbesprech, aber ich finde in dem Fall beschreibt es zumindest ein ganz hübsches Trikot, finde ich. Kannst du dir gleich deine Einordnung mal zu geben. Das leuchtend rote Jubiläumstrikot ist inspiriert vom Aufbruch der 60er Jahre, daher klassisch gehalten mit weißen Akzenten an Kragen und Ärmeln und dem geschwungenen Schriftzug Eisern Union im Nacken. Die Brust ziert eine spezielle Variante des Union-Emblems, die an frühere Spielkleidung erinnert. Als liebevolles Detail findet sich ein von der aktiven Fanszene gestaltetes 60 Jahre Union-Logo am unteren Saum wieder. Ich kann auch gerne mal den Artikel von der Vereins-Homepage verlinken, da kann man sich das mal angucken. Ich finde es persönlich ganz schick. Wie ist denn dein Eindruck erstmal überhaupt zu den 60-Jahr-Feiern und zu diesem Sondertrikot?
Also das Sondertrikot, ich finde es auch gut, ich habe es mir auch geholt. Vorne der Flock ist halt wirklich mit so einem dicken Schaumflock drauf, wie man den einfach früher auf den Trikots drauf hatte. Mhm. Und wenn man sich die Rückennummern beflocken lässt, dann sind die auch in diesem geilen 3D-Druck von damals, so Anfang 2000er, die kennt man ja irgendwie auch. Bin ich direkt nostalgisch geworden, wenn meine eigenen Fußballtrikots auch alle noch so beflockt waren mit der Trikotnummer und ich finde, das sieht einfach total cool aus. Von daher das Trikot super, auch dass sie dann das 60-Jahre-Logo, was die Fanszene entworfen hat, mit draufnehmen, spricht natürlich auch wieder für den Verein, dass man das so ein bisschen mit einbaut. Und ja, dieser ganze Festakt an sich, also es war ja irgendwie, also es zog sich ja irgendwie eine ganze Weile so gefühlt, weil am Vorabend, so quasi zum Reinfeiern, haben irgendwelche Menschen, niemand weiß, wer es war, die komplette Altstadt Köpenick in Flammen gesetzt und haben dann ein Riesenfeuerwerk um 0 Uhr abgefeuert, um quasi in diesen Geburtstag direkt schon mal reinzustarten. Abends war dann eigentlich eine Mitgliederversammlung angesetzt, die dann aber abgesagt werden musste, weil sich zu viele Leute angemeldet haben. Das sollte so eine Mischung aus Mitgliederversammlung und 60-Jahresfeier werden. Und weil Union nicht gewährleisten konnte, dass alle, die sich angemeldet haben, auch in dieses riesige Festzelt rein können, musste Union sagen, okay, dann sagen wir die Mitgliederversammlung ab, machen die ein anderes Mal und machen halt nur diesen Festakt. Der war einerseits ganz schön und auch ganz witzig gemacht, aber andererseits waren es dann auch wieder Punkte, wo man sich dachte, ach komm, das ist jetzt wieder einer zu viel und das ist jetzt irgendwie nicht so Union-like gerade, weil es dann so viel wie so eine Show gemacht wurde. Aber am Ende war man halt einfach zusammen unter Unionern und hat den Geburtstag vom Verein gefeiert. Deswegen war das da rundum schon okay, sage ich mal. Und die Ultras haben ja irgendwie auch den kompletten Januar und den Februar durchgeführt bei jedem Spiel, egal ob heim oder auswärts, irgendeine riesige Choreo gemacht, die dann in der riesigen Choreo am Ende gegen Frankfurt endete, die ums komplette Stadion rumging mit rot-weißen Ponchos, Blockfahnen in allen Blöcken, Feuerwerk außerhalb des Stadions, Pyros auf den Rängen im kompletten Stadion. Also ich will nicht wissen, wie teuer das gewesen ist und wie lange sie daran gebastelt haben, aber jede Arbeit hat sich da echt gelohnt. Das sah wirklich bombastisch aus.
Ja, ich glaube, von dieser ganz Stadion-Choreo habe ich noch gerade so dunkle Bilder im Kopf. Das war schon beeindruckend. Aber gut, ist ja auch ein wichtiger Anlass, dann das zu feiern. Und wenn man dann sagt, okay, ja, dieser Festakt ist ganz nett, aber wir machen hier einfach wochenlang unsere eigene Party. Das ist ja irgendwie dann auch ganz cool.
Ja.
Genau, also man könnte jetzt noch allgemein darüber sprechen, dass sich ja die Mitgliederzahlen bei Union auch stark entwickelt haben, von 20.000 auf inzwischen, wie viel sind es, 70.000?
Ja, irgendwie rund um die 70.000 mittlerweile. Also es ging ja jetzt in den letzten Jahren, vor allem nach dem Aufstieg, natürlich irgendwie rasant und sehr steil nach oben und mal kurz an Hertha vorbei und allen anderen Vereinen so in der Umgebung. Naja.
Ja, müssen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Wahrscheinlich werden da auch viele dabei sein, die gesagt haben, okay, ich würde gerne mal ein Bundesligaspiel von Union in der alten Försterei sehen, deshalb werde ich mal lieber Mitglied, um an eine Karte zu kommen. Ist ja auch legitim und fair enough.
Ja.
Aber so kommen die Zahlen sicherlich zum Teil auch zustande. Ich meine, der FC St. Pauli steht auch bei etwas über 50.000. Das werden auch nicht alles Leute sein, die sich auch sonst im Vereinsleben engagieren. Aber wie gesagt, da möchte ich auch niemandem einen Vorwurf machen. Kommen wir doch langsam mal zur Begegnung am Ostersonntag. Und ja, das ist auch ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier immer, wenn ich über Spiele bei Union spreche, rede ich über Baustellen. Die werden uns ja jetzt wahrscheinlich am Sonntag auch wieder begegnen. Und zwar wahrscheinlich sowohl rund ums Stadion, ich weiß nicht, wie viel da passiert ist, seit wir das letzte Mal da waren. So wie du lachst, wahrscheinlich nichts.
Genau.
Und dann ist aber vielleicht ganz, ganz spannend zu sehen. Ich habe gehört, das Nachwuchsleistungszentrum ist schon fertig und jetzt ist man noch im Bau des Profi-Trainingszentrums, was ja dann, wie wir gelernt haben, sowohl für die Männer als auch für die Frauen gedacht ist. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Genau, also Baustellen vor dem Stadion ist, die Baustelle von 2024 ist immer noch da. Da arbeiten sie auch noch mindestens 2 Jahre dran. Also es ist eine winzig kleine Brücke, aber sie brauchen 6 Jahre dafür. Keine Ahnung, ihr könnt dann selbst sehen, wie weit sie mittlerweile sind. Die Altstadt Köpenick ist komplett im Bau, also da ist auch nichts mit Durchkommen, Durchfahren oder Straßenbahn fahren, also das kann man da auch alles knicken. Man ist halt einfach nach wie vor besser zu Fuß oder mit Fahrrad unterwegs in Köpenick. Das wird sich auch also in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich nicht ändern. Genau, und bei Union selbst, wie du gesagt hast, das Nachwuchsleistungszentrum, also das Trainingszentrum ist fertig. Da trainieren unsere Frauen aktuell auch mit drauf, solange wie noch das Profitrainingsgelände sozusagen gebaut wird. Da sind die Rasenflächen umgesetzt worden. Das Parkhaus, was geplant ist, ist im Bau, wächst auch langsam an. Und da kommt dann oben noch ein Trainingsplatz mit drauf. Und auch das Gebäude für Profis Männer und Profis Frauen ist im Bau. Man sieht, dass es da wächst. Und ja, sobald es fertig ist, ist aktuell der Plan, dass danach im Stadion oder das Stadion an sich angefangen wird. Aber gleiches Thema wie immer. Wir müssen mit aufs Land Berlin achten und gucken und warten, weil ja blöderweise Bäume bei uns direkt an der Waldseite abgerodet werden und da soll ja eine Straßenführung lang gehen. Und ja, das muss dann halt irgendwie alles abgestimmt sein, damit dann möglichst gleichzeitig alles gebaut wird und da nicht irgendwie man sich gegenseitig in die Quere kommt. Ja.
Okay, klingt so, als wäre da auf jeden Fall noch einiges zu tun und als würden uns, wenn wir uns hoffentlich dann nächstes Jahr wieder begegnen, als wäre dann immer noch nicht alles ganz fertig. Aber gut, am Ende sieht es bestimmt oder macht es am Ende auf jeden Fall Sinn, wenn da das Geld, was man jetzt durch inzwischen bald 7 Jahre Bundesliga erwirtschaftet hat, wenn das dann auch mal in Steine und nicht nur in Beine investiert wird, wie man immer so schön sagt, das macht ja sicherlich langfristig dann auch Sinn. Und wie gesagt, ich denke mir halt, dass es dann schon sinnvoll wäre, wenn man auch zumindest noch ein 8. Jahr Bundesliga hinten dran hängt. Und wahrscheinlich plant ihr als Fans zum Teil auch den Abstieg immer so ein bisschen emotional mit ein oder würde das jetzt nicht ganz so dramatisch sehen, aber für den Verein wäre es ja wahrscheinlich finanziell dann doch alles ein bisschen schwieriger zu stemmen. Mhm. Wir werden das auf jeden Fall beobachten und können ja am Sonntag dann schon schauen, wie es sich entwickelt hat und wie viel Einfluss wir auf die Entwicklung vielleicht nehmen können und ob wir euch dann noch mit unten reinziehen. Tatsächlich sieht aber die Statistik gar nicht so gut aus braun-weißer Sicht. 9 Mal konnten wir insgesamt gegen euch gewinnen, 6 Unentschieden, 14 Niederlagen. So weit, so gut, könnte man sagen. Aber an der alten Försterei haben wir erst 2 Mal gewonnen. Einmal in der Liga, kurz nach dem Abstieg 2011 und dann einmal im DFB-Pokal. 2-mal Punkteteilung und den Rest sind die Punkte bei euch an der alten Försterei geblieben. Wenn wir auch mal die Länderspielpause mit einbeziehen, Bei uns sollten, genau wie bei euch, ursprünglich 8 Spieler losfahren. Tomoya Ando hat sich dann verletzt und ist gar nicht gefahren. Und auch Erik Smith ist dann aufgrund einer muskulären Verletzung schon vorzeitig wieder abgereist. Wie lief denn, du hast ja Rani Khedira schon erwähnt, der mit Tunesien unterwegs war. Wie lief es denn sonst für die Unioner auf Reisen, nenne ich es mal?
Ja, soweit eigentlich ganz gut, was ich bisher gesehen habe. Länderspiele verfolge ich irgendwie immer relativ selten. Da blende ich dann auch aus, wenn irgendwie Spieler von uns unterwegs sind. Aber Rani hat jetzt wirklich in beiden Spielen, die Tunesien hatte, 70 Minuten, 73 Minuten gespielt ungefähr. Konnte da also auch mal ein paar Länderspielminuten für sich sammeln. Derek Köhn hat auf jeden Fall mit Ghana gespielt und hat auch gegen Deutschland irgendwie das 1-1 vorgelegt, wurde mir zugetragen. Also auch da relativ erfolgreich. Andras Schäfer war mit Ungarn unterwegs, hat da auch in der Startelf gestanden. Bei Frederik Rönnow war wieder so ein bisschen speziell. Der ist eigentlich aus der Nationalmannschaft von Dänemark zurückgetreten. Und jetzt haben sie ihn dann doch irgendwie wieder angefragt. Dann hat er gesagt, ja, okay, dann mache ich mit, gucke ich mal, dass wir da irgendwie für die WM uns noch qualifizieren. Und jetzt saß er aber am Ende auch wieder nur auf der Bank. Ist dann für ihn persönlich natürlich auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, wenn man dann sagt, okay, ich springe hier nochmal mit rein und dann in dem Sinne für nichts und wieder nichts sozusagen. Aber ja, dann der Rest, Rothe, Kämlein, Burcu und Bogdanov jeweils für die U-Mannschaften unterwegs. Scheint sich keiner verletzt zu haben. Zumindest gibt es dazu noch keine Meldung irgendwie. Ist bei Union ja immer so eine Sache, was sie ja ganz gut machen, dass sie ja nicht sofort irgendwelche Verletzungen melden und schon gar nicht bekannt geben, was die Person dann irgendwie hat. Aber da man bisher auch so gar nichts gehört hat, scheint es erstmal ganz gut auszusehen, dass sie auch alle gesund wieder zurückkommen.
Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, auch dass natürlich bei uns jetzt noch keiner nachträglich da irgendwie verletzt sein wird. Also bei Erik Smith haben sie inzwischen kommuniziert, dass er erstmal lange Zeit ausfallen wird. Ando konnte jetzt zumindest Lauftraining wieder mitmachen. Vielleicht ist das zumindest für einen Kurzeinsatz eine Möglichkeit, weiß ich nicht. Du hast ja Renault gerade schon angesprochen. Der wird ja am Sonntag nicht auf der Bank sitzen, sondern zwischen den Pfosten, weil sich Matteo Raab verletzt hat, richtig?
Ja, das war ja auch so ärgerlich. Da macht Matteo Raab sein erstes Spiel, weil Renault verletzt ist und dann verletzt er sich da selbst so blöd an der Hand und fällt uns auf jeden Fall länger aus. Aber ansonsten haben wir keine weiteren Verletzten gerade bei uns in der Mannschaft anscheinend. Ist nur noch Andras Schäfer, der fehlen wird, weil er rot gesperrt ist. Aber ja, sieht so erstmal personell ganz gut aus bei uns.
Also auf einer einschlägigen Seite in diesem Internet werden noch Burcu und Sko als verletzt angegeben. Ich weiß nicht, wie weit das, ob du da irgendwas weißt.
Stimmt, Sko, der fällt immer so ein bisschen hinten raus, weil man von dem so lange nichts gehört hat.
Da steht einfach Trainingsrückstand, deshalb ist er gerade noch nicht einsatzfähig. Und bei Burcu unbekannte Verletzung, wie du gerade schön skizziert hast, keiner weiß, was die Spieler haben.
Wahrscheinlich, also dann hat er sich das vielleicht bei der U19 jetzt zugezogen. Also ich habe jetzt da noch nichts weiter zu gelesen. Da bin ich dann jetzt gerade ein bisschen schlecht informiert sozusagen.
Angenommen, er würde ausfallen, wäre das denn ein Ausfall, den ihr verschmerzen könntet oder wäre das schon jemand, der fehlen würde?
Den könnten wir verschmerzen. Er kam zuletzt von der Bank. Er ist ein guter Spieler, er ist noch ziemlich jung. Den haben wir, ich weiß gar nicht, ich glaube von Dresden gekauft und dann erstmal in Magdeburg ausgeliehen gehabt eine Saison. Der ist einfach noch ziemlich frech und traut sich was auf den Platz und bringt immer ein bisschen frischen Wind mit rein. Macht halt natürlich auch hier und da irgendwie mal einen Fehler, aber an sich ist der schon richtig gut. Stammpersonal ist er halt aber noch nicht.
Okay, und ansonsten von allen Leistungsträgern hast du, die ja schon skizziert hast, die sind auf jeden Fall fit und werden am Sonntag spielen. Und auch sonst könnt ihr da anscheinend ganz gut aus den Vollen schöpfen. Das sieht bei uns leider ein bisschen anders aus, aber vielleicht kann das ja auch eine Chance sein für die, die jetzt lange hinten dran standen, sich dann da zu zeigen und die Chance zu nutzen und hoffentlich was Zählbares aus Köpenick mitzunehmen. Wie blickst du denn auf das Spiel? Du hast ja eben schon angedeutet, dass ihr euch gegen die Teams unter euch nicht ganz so leicht tut. Heidenheim, ich höre dir Trapsen sozusagen. Und wie blickst du auf die Partie am Sonntag?
Naja, nachdem ich die von dir ausgearbeitete Statistik gelesen habe, bin ich ja erstmal wieder frohen Mutes, dass wir da doch irgendwie was reißen können und dass wir vielleicht die Punkte komplett bei uns lassen. Ich hoffe einfach, dass wir wirklich irgendwie einen Sieg für uns klären. Das bringt nochmal ein bisschen mehr Entspannung für uns. Und dann müsst ihr euch leider die Punkte noch woanders klauen. Aber da kann ich jetzt gerade mal nur ganz frech auf uns gucken. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, weil ich auf jeden Fall weiß, dass die Stimmung wieder gut sein wird gegen euch. Und das trägt ja auch die Mannschaft immer nochmal so ein bisschen mit. Das kennt ihr von euren Heimspielen genauso. Und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass wir irgendwie 3 Punkte mitnehmen.
Mit einem 1-0 wahrscheinlich dann einfach nur.
Ja, wahrscheinlich irgendwie reingestolpert oder ein Eigentor von euch, aber 1-0 ist 1-0, ich nehm's.
Das sei dir auch gegönnt. Wir werden sehen, wie das am Sonntag ausgeht. Ich gehe in Auswärtsspiele meistens immer so, dass ich sage, Hauptsache nicht verlieren, also ich werde schon mit einem Punkt fein, dann würde ich auch tatsächlich eher dieses 0-0 nehmen, was ich am Anfang erwähnt habe, weil du gesagt hast, beide, also sowohl ihr als auch wir, sind offensiv gerade nicht so auf der Höhe, aber unsere Defensiven sind ja eigentlich ganz in Ordnung, also auch beim FC St. Pauli jetzt, Nikola Vasil war ja jetzt auch mit der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft unterwegs und hat da auch sein Können gezeigt, der hat da vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen draus geschöpft, obwohl er, wie ich gelesen habe, auch wieder irgendwie so einen Passfehler gemacht hat. Hoffen wir einfach, dass er das dann mit Paraden wieder wettmacht. Ja, dann wäre es eigentlich von meiner Seite soweit thematisch alles abgegrast. Du möchtest einen 1-0 Heimsieg, ich wünsche mir einen 1-1 oder 0-0 Unentschieden. Von eher. Haben wir denn aus deiner Sicht irgendwas vergessen zum ersten FC Union Berlin, was unbedingt hier noch angesprochen werden muss, was wir vielleicht hier in Hamburg gar nicht mitbekommen haben und was du hier noch loswerden möchtest?
Nee, also das aktuelle Baustellengeschehen habt ihr jetzt. Also von daher ist alles Wichtige rund um Union eigentlich gesagt.
Okay, also haben wir quasi hier alles Wichtige mitbekommen.
Ja.
Genau, dann spreche ich Anfang nächster Woche, wahrscheinlich dann eher am Dienstag, mit Steffi drüber, wie es ausgegangen sein wird. Und danke dir, Nadia, erstmal für heute Abend. Und ja, viel Spaß am Sonntag im Stadion, wie auch immer es ausgehen wird.
Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall.
Sehr gerne, mach's gut, ciao.
Tschüss.
Genau, und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr nach Berlin fahrt, habt eine gute Zeit über Ostern, bringt 3 Punkte mit. Ich werde auch vor Ort sein. Ansonsten, wo auch immer ihr das Spiel schaut, viel Spaß dabei und macht's gut.